Geschmack. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Genießen Sie es.
Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Der Formel 1 Online-Ligen-Podcast ist zurück mit Staffel 2. Leider muss ich mit einer traurigen Nachricht beginnen. Meine zwei ehemaligen Kollegen Christian und Heiko werden mich dieses Jahr nicht unterstützen. Leider wurden sie von Corona hart getroffen und sind verschieden. Aber egal, wir haben zwei neue Kommentatoren. Jungs, am besten ihr stellt euch selbst vor.
Ja, dann würde ich anfangen. Ich fange einfach mal an. Ich bin Jens Frost. Ich war lange im Fußballgeschäft tätig, habe dort viel Pressearbeit beim amerikanischen Sportbund gemacht. Jetzt bin ich, sagen wir es mal, gewechselt zur Formel 1, bin langjähriger Hörer des Podcasts und natürlich umso glücklicher, dass ich jetzt Teil dieses Projekt sein kann. Also Glück auf auch nochmal von mir und ich hoffe, wir werden einige schöne Episoden haben.
Ja, und jetzt zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist den meisten wahrscheinlich noch nicht bekannt. Ich bin Wladimir Vossen. Wie der Vorname wahrscheinlich andeutet, komme ich ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber bin schon in den frühen 90ern nach Deutschland gekommen und spreche deswegen auch akzentfreies Deutsch, was die meisten Hörer wahrscheinlich für gut heißen werden. Früher habe ich mich eher um den Skisport oder für den Skisport interessiert, wie das für den einen oder anderen Russe vielleicht auch üblich ist. Auch Ringen war ich ganz vorn mit dabei, habe ich auch selber lange ausgeübt. Aber dann Ende der 90er, wo es mit der Ära um Michael Schumacher losging, bin ich immer mehr an die Formel 1 gerückt und seitdem habe ich das nicht mehr losgelassen. Das ist ein echtes Hobby von mir geworden. Ja, was kann man sonst noch sagen? Natürlich, meine Lieblingsstrecke aufgrund meines Ursprungs ist Spanien. Natürlich die spanische Strecke, Barcelona, ne? Damit kann ich mich identifizieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, diese Saison mit meinen zwei Kollegen hier den Podcast machen zu können. Trotzdem nochmal mein Beileid an die Angehörigen der zwei vorherigen Kollegen. Traurige Geschichte. Aber Jens, ich hoffe, wir beide können sie in Ehren beerben und wir werden Spaß miteinander haben.
Ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen.
Ja, jetzt wo ihr euch vorgestellt habt, noch zwei, drei Fragen von mir. Habt ihr ein Lieblingsteam?
Ja, also ganz klar für mich ist, seit ich Motorsport denken kann, ist für mich der rote Bolide von Ferrari natürlich das Team, das ist steht für Eleganz, Glanz, natürlich auch für sportliche Erfolge und deshalb ganz klar mein Lieblingsteam.
Und du, Wladimir?
Ich habe kein Lieblingsteam.
Okay, also geht's hier unparteiisch an die Sache ran.
Richtig, muss aber sagen, im Zuge meiner oder meines beruflichen Einsatzes als Journalist in der Boxengasse des Rennstalls Alpha Tauri halte ich natürlich trotzdem zu diesem Team. Und hoffe, dass ich durch diese Tätigkeiten früher oder später, das kann ich jetzt hier auch so sagen, auch mal zu dem Red Bull-Stall kommen kann. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Jungs gut finde, sondern einfach, weil man da mehr Kohle verdient und das ist mein Ziel.
Da hast du vollkommen recht, weil nur darum machen wir das ja hier.
Genau.
Ja, die Formel-1-Saison ist schon leicht fortgeschritten. Wir haben jetzt schon das vierte Rennen gemacht. Die Asia-Tour läuft, oder besser gesagt, lief schon. Schauen wir mal zurück. Gehen wir nochmal ins erste Rennen. Schauen wir auf Australien nach Melbourne. Was konnte uns der Albert Park da bieten?
Erwartungsgemäß war dort wieder Spannung. Es war, wir hatten eigentlich alles, wenn man so zurückdenkt. Man hatte DNFs, wir hatten extrem schnelle Newcomer, sage ich mal, also Newcomer in neuen Autos. Es war ja für alle das erste Rennen oder für einige das erste Rennen im neuen Wagen. Von daher auch ein bisschen spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Fahrer entwickelt haben über die Sommerpause. Und dementsprechend war es natürlich in wieder grandioser Saisonauftakt in Australien.
Ja, auf jeden Fall. Die Pause war lang, aber letztendlich war die Formel 1 in Australien wieder zurück. Und wir haben alle zusammen mit Spannung das erste oder den Saisonauftakt mit angeschaut. Größte Überraschung für mich natürlich, obwohl es eigentlich bekannt ist, Claude Remy, der natürlich über die Transferperiode hinaus das Team gewechselt hat, wirklich im Bösen mit seinem ehemaligen Rennstall Ferrari auseinandergegangen ist, für die er letztes Jahr noch in Australien den Sieg geholt hat. Wurde viel belächelt, der Wechsel zu dem Team Haas, aber geändert hat sich nicht viel. Auch in Australien hat er Platz 1 belegt und das war schon eine Überraschung.
Auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, rein nominell wurde ja gesagt, und das war so der O-Ton in der Presse, Abstieg, Leistungsabfall, sagen wir mal so, vom Wagen her. Aber davon hat man ja überhaupt nichts gesehen. Ne? Das Qualifying lief schon top, da ist er Dritter geworden. Und dann im Rennen hat er sich auf dem ersten Platz vorgemogelt. Natürlich mit einer konstanten Leistung wieder mal. Und er hat natürlich auch ein bisschen profitiert von den Fehlern anderer. Dennoch war es für ihn ein verdienter Sieg. Und ja, er kann quasi Back-to-Back in Australien gewinnen und zementiert ein wenig, dass die Strecke ihm wahrscheinlich besser liegt als manch andere.
Ja, du hast gesagt, er profitiert von den Fehlern der anderen. Du als Fan der Roten, du als Fan der Scuderia. Hattest du ein mulmiges Bauchgefühl, als die Berdi-Strecke das erste Mal betreten hat?
Naja, mulmiges Bauchgefühl sage ich jetzt mal nicht, aber wir wissen alle, die vergangenen Rennen waren für ihn, ja, haben mehrfach im Medical Center geendet. Deshalb war natürlich die Anspannung und die, wie nennt man es, die Überraschung, was kommt, war natürlich groß. Er hat trotzdem ein starkes Qualifying hingelegt, war dort konstant mit schnellen Runden an der Spitze, ist von zweiter Position gestartet und dann passiert wirklich das, ja, was das letzte Jahr schon passiert ist. Er scheidet genau an gleicher Stelle mit dem genau gleichen Crash aus. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, was denkt ihr, sitzt das bei ihm noch im Kopf? Ich weiß es nicht, aber anscheinend muss es ja im Kopf sein.
Ja, prinzipiell hat man ja auch in der letzten Saison gesehen, dass der Start sehr holprig war. Trotzdem war die Formkurve steigend Richtung Ende, hat sich ja am Ende dann auch mit dem zweiten Weltmeistertitel gekrönt. Da kann man aber trotzdem sagen, dass da ein Stück weit ein Prozess lief und er die Fehler, die er anfangs gemacht hat, ausgemerzt hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Pause einfach wieder zu lang war, dass die Sachen, auf die er sich dann zunehmend konzentrieren konnte, wieder in den Hintergrund gerückt sind. Und da ist es natürlich schon trotzdem fraglich, wie in derselben Kurve dasselbe Patzer passieren kann. Ich meine, in den Briefings vor den Rennen wird man ja da sicherlich nochmal drauf hingewiesen. Aber das könnte schon ein Grund sein. Trotzdem sollte einem Mann mit seiner Erfahrung sowas nicht passieren. Ja. Er hat es aber trotzdem mittlerweile ja schon wieder ganz gut gerade gebogen. Und er kann sich solche Fehler natürlich auch erlauben, weil er dann trotzdem immer wieder im Verlauf der Saison die Konstanz auf die Strecken bringt. War trotzdem für das erste Rennen interessant zu sehen, weil sich dadurch natürlich auch ein etwas anderes Podium als sonst ergeben hat, mit, wie schon besprochen, Claude Remy auf Platz 1, Igor Igorsson auf Platz 2 und Keith Ledger, den neuen Mercedes-Fahrer, auf Platz 3.
Das stimmt. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir über das Podium sprechen, noch ein was, wenn wir einmal bei Ferrari sind, besprechen. Wir haben alle die Szenen im Kopf. Erste Kurve, eklig gegen die Hebert, und da ist es gleich am Anfang ruppig geworden. Wollte die Berta direkt ein Zeichen setzen gegen seinen neuen Teamkollege, dass hier jetzt auf der Strecke die Freundschaft dann aufhört?
Ja, also ich glaube schon, dass er dort gerade zementieren wollte, dass er hier der Fahrer Nummer 1 ist. Das stand jetzt nicht so fest, nicht so wie die letzten Jahre mit Claude Remy, weil da hat sich Claude Remy ja deutlich die Hebert untergeordnet. Und ja, das war ein erstes Ausrufezeichen und ja, wir kommen dann noch nach China, da ist das Ganze ja dann nochmal ein bisschen eskaliert, aber ich glaube schon, dass das viel Machtkampf bei Ferrari in der Zeit ist.
Ja, aber ich frage mich selber, woher das kommt. Ich meine, liegt es vielleicht an Esroch Eklisch und seiner Selbstüberzeugung? Scheint der einzige plausible Grund zu sein, weil ein Fahrer kommt neu in das Ferrari-Lager und erwartet dort als Teamkollegen den zweimaligen Weltmeister, die Hebert. Ich weiß nicht, ich glaube, die Medien haben es zumindest nicht aufgemacht. Die Frage, wer die Nummer 1 in dem Lager ist, die ist völlig unberechtigt, dass die aufkommt. Weil für mich ist das völlig klar, wenn jemand zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen hat hintereinander, dann gibt es da nur ihn als Fahrer Nummer 1. Eventuell hat sich intern Esroch Eklisch da ein bisschen hervorgespielt und die Hebert wollte direkt klar machen, dass er sowas gar nicht anfangen braucht. Aber für mich extern ist da eigentlich nichts ersichtlich geworden, warum solche Machtspiele in dem Lager passieren sollten.
Eigentlich, offensichtlich gibt es keinen Grund dafür, aber ja, wir werden auf jeden Fall bei China nochmal drüber sprechen und ich würde sagen, wir komplettieren, wie wir es gerade schon angeschnitten haben, das Podium, wie wir gesagt haben, mit Igor Sonn auf 2 und dem neuen Mercedes-Fahrer Keith Ledger auf 3. Die beiden haben natürlich zum Beginn gleich mal eine tolle Leistung gezeigt und Igor Sonn für McLaren ein super Ergebnis eingefahren und Keith Ledger, der so hochgelobte Rookie, natürlich auf dem 3. Platz gelandet, direkt auch ein Statement gesetzt.
Natürlich, ich habe ja letztes Jahr Mercedes als Partner begleitet. Ist natürlich Toto Wolff ein Stein vom Herzen gefallen, dass er jetzt endlich einen Fahrer hat, auf den er sich verlassen kann. Das ging ja letztes Jahr eher nach hinten los. Leider bleibt es dabei, dass er erstmal nur einen Fahrer hat, auf den er sich verlassen kann. Da kommen wir bestimmt im Laufe der Saison nochmal dazu, darüber zu sprechen, was da mit Fahrer Nummer 2 eigentlich los ist. Ich freue mich sehr für Keith Ledger, dass er dort gleich so gut reinstarten konnte in die Saison, dass er zeigen konnte, was der Mercedes für eine Pace hat. Ja, also ich muss sagen, wirklich gutes Debüt für Mercedes da.
Habe ich mich auch drüber gefreut, persönlich auch für ihn. Habe ihn ja auch letztes Jahr, sage ich mal, besonders mit beobachtet. Er war da in dem Williams-Team, was eigentlich als Underdog-Team gilt und was aber letzte Saison euer Kollege da letztes Jahr noch mitgemacht hat, war ja auch exklusiver Boxenreporter. Da hat man ja noch einen ganz anderen Einblick bekommen. Die haben dafür Furore gesorgt und da war ich natürlich gespannt, wie kann er das in einem der Top-3-Teams nochmal zeigen. Aber klar, der Start war genial für ihn, aber wenn man auf die anderen Rennen guckt, da werden wir dann auch dazu kommen, hat es ihm vielleicht nicht so gut getan, so gut zu starten, weil er war sehr motiviert danach, hätte am liebsten direkt das nächste Rennen gefahren. Ja, ist dann, glaube ich, doch ein bisschen übermotiviert in diese Rennen gegangen. Dementsprechend vielleicht auch mit einer geteilten Meinung zu sehen, dieser 3. Platz.
Ja, ich würde jetzt sagen, wir sprechen mal noch kurz das nächste Top-Team an mit Red Bull, denn da gibt es einen Fahrer, der enttäuscht bisher die ganze Saison. Ziander mit Position 15 in Australien, auch da die Nerven fortgehauen. Dann kam es mir zwischenzeitlich vor, als wäre er gar nicht richtig am Steuer, als wäre es jemand anders, der da den Boliden fährt. Auch der Boxenfunk, alles sehr schwieriger dafür Red Bull.
Ja. Und das sieht auch alles nicht rund aus. Das sieht man von außen, da ist, ich weiß nicht, ist da zu viel Druck auf dem Kessel, macht er sich zu viel selber Druck, aber bis jetzt die Ergebnisse, das kann man ja schon mal vorgreifen, die sind absolut durchwachsen, das ist nicht, was Red Bull erwartet. Red Bull erwartet ja, um den Weltmeistertitel mitzufahren. Davon sind sie aktuell mit Sheesh auf jeden Fall weg. Matt Eagle, da kommen wir gleich nochmal dazu, auch im Laufe der Folge. Aber Sheesh kommt in die, zum ersten Rennen und scheidet direkt im Q1 aus. Das ist natürlich ein Start, wo du denkst, okay, du möchtest die letzte Saison vergessen machen und jetzt gleich top reinstarten. Und dann kommt sowas. Ich glaube, das ist für jeden Fahrer natürlich und auch für das Team ist das natürlich furchtbar, weil so holst du dir auf keinen Fall Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist das, was er aktuell braucht, um wieder schnelle Runden aufs Parkett, auf den Asphalt zu brennen. Weil das konnte er immer in der Vergangenheit am besten. Die schnellen Runden, er hatte ja immer eine unheimliche Pace, die fehlt ihm aktuell. Das wird sicherlich ein bisschen mit dem Wagen zusammenhängen, aber sicherlich auch wird das eine Kopfsache sein. Und da muss er sich definitiv in der Zukunft, muss er sich da wieder völlig fokussieren, weil sonst sehe ich ihm da ein bisschen die Felle wegschwimmen.
Ja, ich glaube sogar, dass das mit dem Wechsel des zweiten Fahrers zu tun hat. Ich glaube schon, dass Eklig ihm da vielleicht eine größere nervliche Stütze war, dass man sich an ihn besser halten konnte. Da wusste er, er hatte einen guten Teampartner, er muss hier, also er performt mit einem anderen Fahrer gleich auf, gleich gut. Und jetzt müssen wir ja sagen, dass Egel letztes Jahr, der Red Bull-Wechsel, der kam ja dann doch schon ein bisschen voreilig für viele. Ja, vielleicht macht er sich da selbst ein bisschen kaputt damit, weil er hier meint, er muss jetzt noch mehr aus sich rausgehen. Und wie gesagt, wer das Auto dann in Q1 schon wegwirft,
im ersten
er hatte ja genug Zeit.
Ja, und das ist dann einfach schwierig. Aber wir sehen es ja, dass in dem Wagen performt werden kann. Also er hat das ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Und Matt Eagle, der zeigt aktuell auch, dass er da ganz klar Ambitionen hat, Sheesh den Platz des ersten Fahrers wegzunehmen. Was haltet ihr davon?
Naja, also wenn er weiter so macht, dann auf jeden Fall. Weil da spricht, die Punkte sprechen da ein ganz klares Ergebnis, die Rennpace spricht ein ganz klares Ergebnis. Derzeit Sheesh eher ein Kandidat für AlphaTauri, wenn er so weitermacht.
Ja, auf jeden Fall. Wladimir, du eine Meinung dazu? Genau. Ja, da scheint es gerade kleine Mikrofonprobleme zu geben, aber das ist gar nicht schlimm. Das haben wir gleich geklärt. Wir können ja ganz normal weitermachen. Auf jeden Fall bei Red Bull, da läuft noch nicht alles so, wie es laufen soll. Wladimir ist wieder dabei, ja, jetzt hören wir, ne?
Hörte mich.
Und ja, wir hören dich.
Wir hören dich, ja.
Alles gut. Und dementsprechend ist natürlich bei Red Bull noch nicht alles im Grün. Wo jedoch in meinen Augen viel richtig läuft, ist bei McLaren. Dort ein Igor und Chuchu Mango, die scheinen sich, das ist ja hinlänglich bewiesen, dass die beiden sich auch außerhalb der Strecke gut verstehen. Aber bei denen scheint sich wirklich was Gutes zu entwickeln.
Ja, haben 24 Punkte geholt im ersten Rennen. Platz 2 und 6 dürfte es gewesen sein. Platz 2 und 7. Ja, also das sind wichtig, dass man immer in die Punkte fährt, dass man dort das Auto nicht wegwirft wie andere Teams. Und wenn man da konstante Ergebnisse so einholt, dann ist das ein Team, was definitiv um die Konstrukteursmeisterschaft mitfahren kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sehe auch bei ihnen sieht man eine gewisse Entwicklung. Chuchu Mango, der sowieso ein schneller Fahrer ist, der ist immer für was zu haben und der stabilisiert seine Leistungen mittlerweile schon. Im Grunde genommen hat er das auf ein Level stabilisiert. Igor Igoson, der hat immer noch ein bisschen Probleme mit der Konstanz, aber auch da jetzt, wir reden dann bei China nochmal drüber, der kommt jetzt langsam und der hat jetzt einige Punkte schon nach 4 Rennen gesammelt. Das kann auf jeden Fall ein heißer Kandidat sein, so für die Bestplatzierung hinter den Top 3. Vielleicht sogar Top 3.
Ja, ich würde sagen, wir haben genug über Australien gesprochen. Oder hast du noch irgendwelche Einwände,
Wladimir? Vielleicht kurz, ich konnte ja vorhin leider nicht dazu beitragen, zu Red Bull. Habt ihr alles gut aufgewickelt, wie ich finde. Das größte Problem hier ist natürlich, dass Ziander wirklich selber die Fehler im Rennen macht. Er ist nicht irgendwie
darauf angewiesen oder nicht davon benachteiligt wurden, dass das Team, die Konstrukteure Mist gemacht haben, sondern er selber hat Rennfehler gemacht, teilweise sogar amateurhafte Fehler. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo Matt Eagle auf einmal immer mehr in den Vordergrund rückt und dieser Kampf um Platz 1 im Red Bull-Lager so früh in der Saison schon entstanden ist. Zum Team McLaren, ja. Da läuft es natürlich super. Was mir aber aufgefallen ist, zum letzten Saison gab es ja die Vertragsverlängerung, die kurzzeitig ja wieder mal in Gefahr war, weil die beiden sich auf eine Lustreise begeben haben, um die Verlängerung zu feiern. Diese Reisen sind mittlerweile Anfang der Saison wieder ein Thema. Zum Beispiel in Asien jetzt waren sie ja das ein oder andere Mal, wie berichtet wurde, auch wieder in einem Lusthaus. Und ich glaube, das Team McLaren hat den beiden mittlerweile einfach den Freifahrtschein dafür gegeben. Es ist ja an sich auch eine teambildende Maßnahme, die sie da betreiben. Und es läuft ja anscheinend. Von daher scheint für das Team McLaren hier kein Problem mehr in den Lustreisen zu liegen. Und die beiden können diese nach Belieben ausführen. Cool zu sehen, beziehungsweise überraschend auch zu sehen, dass sich so eine Wendung ergeben kann.
Ja. Und da muss man ja erwähnen, anscheinend, wie du es bereits sagst, wird das jetzt akzeptiert, weil die beiden dadurch auch einfach den Kopf freikriegen. Und man merkt das, die gehen da nach ihrem Besuch im Freudenhaus mit einer ganz anderen Stimmung auch einfach in das Fahrerlager. Das merkt man ja. Und das wird ja auch immer wieder so kommuniziert. Die beiden sind locker und die kamen jetzt gerade wieder von der Walking Street. Die sind super drauf, die Jungs. Ich denke, wir sollten sie da einfach machen lassen, denn wie wir sehen, es hat einen großen Einfluss auf die beiden.
Ja, ich würde sagen, wir steigen in den Flieger und machen uns auf nach Bahrain.
Richtig, dort landet
das.
Dort würde ich das zweite Rennen. Dort würde ich sagen, landen wir nur ganz kurz zwischen und dann machen wir weiter die Asien-Tour.
Ja, alles wie letztes Jahr, würde ich sagen. Auch Claude Remy wieder stark performt in Bahrain, wie letztes Jahr schon.
Ja. Also Claude Remy wieder mit einem tollen Ergebnis, dritter Platz, von der 6 gestartet, kann dort wieder vorfahren mit einer guten Leistung. Der hat sich zurechtgefunden in dem Auto.
Ja, dort gab es da viel Taktikspielchen, wer auf Soft startet, wer auf Medium startet. Ganz klar muss man dann sagen, der auf Medium losgefahren ist und am Ende die Softs geholt hat, war dort deutlich in der besseren, hatte die deutlich bessere Variante dort. Zu sehen an Sidner, an einen Kollege gedacht, der genauso aussieht. Ich meine natürlich Chuchu Mango, der dort der Q2, wo wir gerade bei McLaren waren, startet von Platz 2, am Ende leider nur für 4 gereicht, aber hat sich die schnellste Runde geholt. Das ist eine starke Performance von McLaren.
Der hat sich dort am Ende noch einen wirklich frischen Satz Softer aufgezogen und das hat Früchte getragen. Da konnte er am Ende nochmal wirklich alles aus dem Wagen rausholen und die schnellste Runde, den Punkt, den nimmt Chuchu Mango natürlich und McLaren gerne mit.
Wo wir in Bahrain sind, müssen wir vielleicht nochmal zum Red Bull gehen, zum Team. Was die dort in der ersten Kurve veranstaltet haben, auch, wie sagt man, Vogelwild?
Vogelwild ist wahrscheinlich, trifft eigentlich schon am besten, aber das hat nichts mit Formel 1 Racing zu tun, was da in der ersten Kurve passiert ist. Das ist höchstens Jahresmarkt hier Rummel, wie nennt es, Autoscooter fahren und das aber in schlecht. Also für mich völliges No-Go, dort so inne reinzuschießen, schieß sowieso, aber mittlerweile muss man ja bei ihm sagen, wann sticht er nicht inne rein? Er nimmt ja vor gar nichts mehr halt, egal wie. Versucht dort, man weiß es nicht, dass was der Grund dafür ist und Eagle hat sich da direkt an das Heck von Schisch gehangen und fährt einfach nochmal neben ihm genauso inne rein. Kopfschütteln war da nur angesagt. Nicht nur bei uns, auch auf der Tribüne.
Für viele natürlich. Zuschauer einstudiert aus. Die beiden haben da ein Kompaktwagen, sage ich mal, gebildet und sind direkt in die Ferraris reingerauscht. Christian Horner konnte auch im Nachhinein nicht wirklich dementieren, dass das Zufall war, was da gemacht wurde. Eklige Taktik zum Start des Rennens. Aber auch gerade bei Matt Eagle war das ja mehr oder weniger überraschend zu sehen. Wie du schon gesagt hast, Jens, bei Ziander, da kennen wir solche Bilder, da ist das kein Zufall und eigentlich Alltag. Da muss er sich aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zurücknehmen in nächster Zeit, weil sonst hat das nicht mal viel mit Rennsport zu tun, sondern eigentlich nur mit Betrug und vor allem Karosserieschäden.
Ja. Dennoch, trotz dieser Aktion hat es den Ferrari, klar, die Ferraris waren beim Start natürlich gebeutelt durch diese Aktion, aber wenn man aufs Endresultat schaut, da hat ihnen das nicht groß was ausgemacht.
Nee, da merkt man, das sind zwei Fahrer, die haben die Pace, die haben vor allem die Kontrolle, sie wissen, wann sie wo performen müssen und ja, darum hat man ja dann auch Eklig geholt, weil der da vielleicht in solchen Situationen noch ein Stück besser mit klarkommt als ein Remis. Und wie gesagt, also dass Ferrari hier das beste Duo stellt, das haben sie da bewiesen. Also für mich ganz klar das Top-Team da ja. An dem Wochenende.
Ich denke, da gibt es auch nicht mehr viel groß drüber zu reden. Das war von D'Hubert quasi ein Start-Ziel-Sieg. Im Gegensatz zu letzter Saison kann er sich gleich in Bahrain einen Sieg holen. Für ihn sicherlich fürs Selbstvertrauen wichtig und Eklig kann natürlich mit dem zweiten Platz auch direkt zeigen, dass Ferrari da auch in den kommenden Rennen immer das mit denen vorne zu rechnen ist.
Ja, habt ihr noch viel, was ihr über Bahrain erzählen wollt?
Nee. Nee, besonders schön ist es auch nicht in Bahrain. Da gibt es nicht
so viel. Haben wir durch. D'Hubert, Eklig, Remy. Geht's weiter nach Vietnam, würde ich sagen.
Ja, Vietnam, neue Strecke, die Fahrer zum ersten Mal dort in Hanoi unterwegs. Viele Berichte gab es, was die Fahrer so in Vietnam betrieben haben. Mercedes hat sich auf die Reisplantagen begeben, dort vielleicht einen kleinen Fehler beim Interview unterlaufen von Keith Ledger, der dort sagt, das wäre keine Arbeit für ihn, weil da verdient er auf jeden Fall nichts. Das war da ging der PR-Schuss nach hinten los. Die Alpha Tauris haben die Strecke nicht gesehen. Die mussten ihren Modestore dort eröffnen. Direkt vom Werk aus kriegt man dort die T-Shirts. Die
sind mit Glück noch warm. Aber auch wirklich gut läuft.
Ja, und wie gesagt. Ja, natürlich. Dort hat man den Rabatt. Weil kommt ja gleich vom Werk. Die McLaren natürlich dort die Freudenhäuser besucht. War viel los in Vietnam.
Auf jeden Fall. Und ganz kurz erst nochmal, ich würde einfach nochmal ganz kurz über die Strecke reden wollen, weil für mich ist das eine Strecke, das wirkt wie gewollt, aber nicht gekonnt. Einfach mal eine neue Strecke in Vietnam mit reinquetschen, da 5 Meter Platz links, rechts eine Mauer hochgezogen, das ist doch keine Rennstrecke,
krass, jetzt krass mal ehrlich. Krass zu sehen auf jeden Fall. Wir waren ja vor. Also, was man vielleicht unseren Hörern, die jetzt nicht unbedingt das Glück hatten, vor Ort zu sein, wenn man es als Glück bezeichnen kann. Aber zwei Sachen, die uns aufgefallen sind, Jungs, ich bringe sie mal mit an. Einmal, das ist gefühlt auf einem Radius von 1000 Kilometern die einzige asphaltierte Straße auf der Rennstrecke. Und zu 80% geht es eigentlich nur auf der langen Geraden geradeaus.
Ja, wie gesagt, ich glaube, man hat sich dort an Baku, an der Geraden, hat man sich in Baku ein bisschen orientiert und dann hat man sich gesagt, machen wir einen Mischmasch aus dem ehemaligen Europarennen in Valencia und vielleicht noch ein bisschen was aus Sochi und siehe da, man hat eine neue Strecke.
Aber, also, das ist keine Strecke, mit der sich ein traditioneller Formel-1-Fan und vor allem Schmöllen-Online-Ligen-Fan identifizieren kann. Das kann auch nicht zukünftig die Lösung sein, diese Strecke da längerfristig mit drin zu haben. Die
Streckenführung stammt ja auch aus der Feder von Lingbing To De Ming. Und ja, da ist jetzt nicht für die beliebtesten Strecken in der Formel 1 bekannt. War vielleicht schon der erste Fehler, der damals von der Führung der Formel 1 gemacht wurde. Ja, hätte man alles verhindern können.
Ja, also da muss man auch wirklich mal sagen, da muss man die Worte von Claude Remy nochmal halten. Das ist, die Formel 1 ist ein Sport der Weisen. Und vielleicht sollte man den dann auch den Strecken
drum einfach entlassen. Der aber auch gesagt hat, ich wiederhole das nochmal, wenn man mit einer Strecke Geschlechtsverkehr haben könnte, dann würde ich es mit Baku haben. Das nochmal als kleiner Rewinder.
Jedoch, viele Fahrer konnten dies nicht von Vietnam behaupten und vor allem bei diesem Rennwochenende hat natürlich auch gleich im Qualifying den Grund gezeigt, warum das Streckenlayout, und es kam, wie es kommen musste, es regnete in Strömen. Eine Tatsache, die natürlich nochmal völlig für Furore gesorgt hat und die ganzen Ergebnisse nochmal ein bisschen durchgewirbelt hat und natürlich auch den Fahrern alles abverlangt hat, denn die Bedingungen waren wirklich, wirklich schlecht. Und der Poker, welches Setup nehme ich? Nehme ich das Trocken-Setup, fahre ich im Regen-Setup? War natürlich auch gegeben. Deshalb mussten viele mit dem Trocken-Setup im Regen starten. Und das hat natürlich für spektakuläre Szenen gesorgt.
Ja, Igor Igorsson, der Fahrer bei McLaren, hat ja vorher schon getweetet, dass McLaren dort an die 30 Frontflügel parat gelegt hat. Man hatte schon letztes Jahr an das Desaster in Monaco erinnert, da hat man vorgesorgt, hat nicht alle 30 gebraucht, das schon mal Respekt dafür. Aber ja, also Vietnam, dann der starke Regen, es hat alles für ein spannendes Qualifying gesprochen.
Und wenn wir dann auch einfach mal auf die Qualifying-Ergebnisse schauen, sieht man die, wie sagt man es am besten, die Top-Fahrer konnten sich besser mit dem Wetter zurechtfinden und konnten auch am Ende den Reifenpoker, weil es ist ja dann abtrocknende Strecke gewesen, konnten sich dann mit dem Reifenpoker am besten durchsetzen. Und da hat bei Ferrari auf Platz 2 mit Diebert und Platz 3 mit Esroch Eklig natürlich, haben die eine gute Wahl getroffen, wann fahren sie raus, und die Runde dann auch gut getroffen. Und Claude Remy, der ehemalige Ferrari-Fahrer, mit Platz 1 in Vietnam die schnellste Runde gefahren. Der hat wahrscheinlich da noch von Ferrari so ein bisschen die Abläufe im Kopf gehabt und konnte da eine gute Zeit, einen guten Zeitpunkt erahnen. Und dann natürlich auch unter dieser Drucksituation jetzt eine Runde fahren zu müssen, hat er den Druck am besten standgehalten und die Pole geholt.
Ja, sehr starke Leistung da. Man muss natürlich auch sagen, dass je später man dort im Q3 rausgefahren ist, desto besser wurde die Strecke. Also wenn man wirklich die Zeit perfekt genutzt hat und wirklich nur noch bei 1-2 Sekunden auf der Uhr nochmal über die Start- und Ziellinie gefahren ist, konnte man eben dort wirklich eine sehr, sehr gute Runde hinzaubern, die 2-3 Zehntel wirklich besser wurde als die Runde vorher. Das war wirklich sehr gutes Timing beim Team Haas.
Bei Team Haas hat natürlich das Timing gut getroffen, jedoch nicht so gut getroffen hat das Timing. Haben die Alpha Tauris in meinen Augen da ein bisschen mit Platz 9 und Platz 8 natürlich eine souveräne Leistung hingelegt. Aber was meint ihr, auch perspektivisch, ist Platz 8 und Platz 9 das, wo sie sich einpendeln wollen, oder wollen die mehr?
Ja. Ich würde mal kurz vorgreifen, bei Jensen muss man natürlich sagen, der hat sich die Soften rausgeholt und ist dann in der Inlap quasi aus der Box gefahren, hat dort wollte seinen Teamkollegen dort vorbeilassen, weil der an diesem Moment in die schnelle Runde gefahren ist. Und dort überschneiden sich ja die Strecken dann bei dem Auslauf von Box und der zweiten Kurve. Wollte dort nach links fahren und ist dort dann links quasi an die Bande geschrammt und hat sich da den Frontflügel versaut. Hatte dann nur noch 1,20 auf der Uhr und konnte es natürlich damit dann vergessen, da noch eine Runde hinzuzaubern.
Auf jeden Fall Kommunikationsfehler, war super ärgerlich. Aber um deine Frage zu beantworten, Von wollen kann sicherlich nicht die Rede sein, aber ich denke, gerade bei Luc de Roquet wird man im Verlauf der Saison nicht weiter die Plätze oder nicht bessere Plätze sehen als Platz 8, Platz 9. Das zeigt auch bis jetzt die Statistik. Ist, denke ich, einer der schlechteren Fahrer im Fahrerfeld und da kann man nicht mehr erwarten, denke ich.
Ja, also im Gegensatz zu dir setze ich dort schon noch relativ große Ambitionen in das Team. Natürlich, wenn man dort vielleicht nicht 8, 9, aber 6, 7 anpeilt und wie gesagt, wenn man dort konstant Punkte holt, dann kann man dort relativ gut durchs Feld schwimmen und in der Konstrukteurswertung relativ gut nach vorn rutschen.
Was meint ihr, wenn wir jetzt so auch in die Zukunft schauen, ist der okay, wenn wir jetzt bei ihm einmal sind, ist das ein Fahrer, der durchgehend bei dem Team bleiben kann oder möchte AlphaTauri auch mit dem Honda-Motor und als, sagen wir mal, Junior-Team von Red Bull da vielleicht mehr, müssen wir da schon die Frage aufmachen, ob er der Richtige ist?
Ja, also ich würde sagen, also mit einem Fahrer, der ständig in die Punkte kommt und wenn es eben Platz, sagen wir mal, 7 bis 10 ist, wo er wiederkommt, ich denke, da ist AlphaTauri relativ zufrieden. Wenn sie dort noch einen zweiten Fahrer haben mit Jens Jensen, der es schafft, dort in die Punkte zu fahren, also ständig in die Punkte zu fahren, dann glaube, ist man zufrieden und dann wird man erstmal schauen, was sich in den nächsten Jahren in dem Fahrerkarussell so ergibt, ob Leute hinzukommen, ob Leute aussteigen. Da müssen wir abwarten, aber ich glaube, Stand jetzt ist AlphaTauri mit Luc de
Also,
Roquet
meiner
gut
Meinung
bedient.
nach, gerade Jens Jensen zeigt bis jetzt eigentlich im AlphaTauri eine ganz gute Saison. Hatte natürlich jetzt letztens in China auch Pech durch Romain Grosjean, der ihn da zum Dreher bringt und das Rennen war danach für ihn mehr oder weniger gelaufen. Ansonsten Platz 6 und 7 in Bahrain und Vietnam ist vor allem im Vergleich zur letzten Saison, wo der Start deutlich schlechter war und er kaum in die Punkte gekommen ist, wirklich gut. Das Auto an sich ja eigentlich schlechter als das, was er letzte Saison hatte mit dem Mercedes. Ja, aber an sich muss man trotzdem sagen, um auf deine Frage zu kommen, AlphaTauri und gerade Red Bull, die Strippen ziehen, sind ja trotzdem, eigentlich wollen sie ja in AlphaTauri die Fahrer in das große Red Bull-Lager bringen, wollen ja sage ich mal, Rookie-Fahrer ein bisschen die Erfahrung geben, aber das Ziel langfristig ist ja schon, dass sie in den großen Rennstall dann Red Bull aufrücken werden. Und das sehe ich bei Luc de Roquet überhaupt nicht. Ich glaube, ob er da noch ein Jahr drauf bekommt, der hat ja nur ein Jahr Vertrag, das würde ich in Frage stellen, ob sie ihm so lange Zeit geben. Aktuell sieht es ja nicht wirklich gut aus. Und ich persönlich sehe ihn dann tendenziell sogar eher wieder in einem Team, was weiter hinten angesiedelt werden muss. Aber da muss man schauen, was die Zukunft mit sich bringt. Ja.
Was die Zukunft, ja. Denke ich auch, nach 4 Rennen da jetzt schon voreilige Schlüsse zu ziehen, das wäre natürlich jetzt fatal. Dafür können wir auch einfach nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht stabilisiert es sich ja extrem in dem Auto und kann ja auf den, sagen wir mal, soliden 3 neunten Plätzen, die er wohl dort aufbauen und sich wenig steigern. Ich denke, dass er auf jeden Fall noch eine große Range nach oben hat, wie man so sagt. Da ist auf jeden Fall noch Platz und der kann, wenn der das richtige Setup hat, die richtige Strecke, dann kann der auch mal für ein Ausrufezeichen sorgen. Also ich würde da jetzt noch nicht, das ist meine Meinung, ich habe euch provokativ gefragt, aber meine Meinung ist eigentlich, dass ich denke, dass er schon der Richtige ist, aber wir müssen ihm ein bisschen Zeit geben.
Weil du gerade bei Ausrufezeichen setzen warst, bei dem Streckenverlauf hat man natürlich gedacht, das wird die Strecke von Keith Ledger, der dort aber wirklich ein völlig gebrauchtes Wochenende hatte.
Also da im Vorfeld wurde ja wirklich groß spurig berichtet, wie stark er, und das ist ja Wahrheit, wie stark er auf engen Strecken ist, auf Stadtkursen. Aber in Vietnam, du sagst es, gebrauchtes Wochenende trifft es wirklich am besten. Der hat da extreme Probleme gehabt. Der Regen hat ihm enorm zu schaffen gemacht. Und am Ende der Fakt, dass die Strecke abgetrocknet ist, War jetzt auch nicht viel besser. Es ist nur ein 7. Platz im Qualifying geworden. Und im Rennen, da hat ja gar nichts geklappt. 15. Platz, einziger positiver Punkt, der aber am Ende leider nicht in dem Punkt endet, ist die schnellste Runde. Da hat er nochmal gezeigt, er kann schnell fahren, aber das war auf keinen Fall sein
Ende. Um hier vielleicht nochmal den Rahmen zu schließen. Ja, ich hatte es ja anfangs, wo wir noch über Australien gesprochen haben, angedeutet, dass der 3. Platz da vielleicht zu früh kam. In Vietnam wurde er ja von den einschlägigen Medien, sage ich mal, auch als Favorit sogar betitelt, weil er eben in den Straßen, in den Stadtrennen so gut ist und so gute Ergebnisse erzielt hat letzte Saison. Ich glaube, das hat ihm nochmal richtig zu schaffen gemacht und er kann anscheinend mit diesem Favoritenzuspruch nicht abliefern. Und meiner Meinung nach kam der 3. Platz zu früh. Er hat sich zu viel positive Perspektiven ausgemalt und mit einem Platz 7 in Bahrain und einem 15. Platz in Vietnam und in beiden Rennen keine guten Quali-Ergebnisse, denke, spiegelt sich das auch wieder. Was meint ihr denn?
Also, wenn du mich fragst, ist das definitiv der Fall. Für mich sieht es so aus, als ob er unter einem großen Druck steht bei Mercedes. Ganz klar, das stehst du einfach, wenn du bei so einem Traditionsteam fährst, das einen Top-Wagen hat. Die haben ihn geholt mit der Prämisse, er wird noch einen größeren Schritt machen als letzte Saison und um die Podestplätze mitfahren. Das sah im ersten Rennen gut aus. Aber dann hat der Schein, wie du sagst, ein bisschen getrügt. Und jetzt ist natürlich wichtig für ihn, er muss jetzt die perfekte Balance aus seinem Können und seiner Euphorie finden. Weil da wirkt es immer noch, das haben wir letzte Saison so angesprochen, als ob er viel sehr impulsiv in Zweikämpfe geht und Überholmanöver ihm nicht so schmecken, wenn da mal einer vorbeifährt. Das wirkt immer sehr ein bisschen eingeschnappt, wenn er da mal überholt wird. Damit muss er leben. Und vielleicht diese negative Energie, die da in ihm hochbrodelt, in Pace umsetzen und in Konzentration, dass er da nicht so abdriftet und sich auf Dinge konzentriert, die ihm persönlich, und das sieht man ja, von seinen guten Ergebnissen abhält.
Ja, gerade weil du den Druck angesprochen hast, wir haben es ja letztes Jahr beim Mercedes gesehen, dass da die zwei Fahrer, die dort neu dazukamen, mit Jens Jensen und, tja, wie hieß denn der zwei, Finch, asozial, richtig, dass man mit dem Druck da gar nicht umgehen konnte. Vielleicht ist da auch das Mercedes-Team gefragt, dort den Druck ein bisschen runterzunehmen, den Fahrer anders aufzubauen, anders motivieren vorm Rennen. Weiß auch nicht, wie der Boxenfunk dort ist, ob man da sagt, dass man mal durchatmen soll oder ob man ihn dann einfach lässt. Und wir haben es letztes Jahr ja besprochen, ich mit meinen anderen Kollegen. Er steigert sich wirklich sehr, sehr, sehr viel rein, wenn dort was schief läuft bei ihm. Und wenn es wirklich bloß ein kleiner Fehler ist, der wird oft die Schuld dann bei anderen gesucht. Ja, ich erwarte eigentlich viel von ihm. Aber eben, das sind Probleme, da hat er sich seit letztem Jahr noch nicht verbessert.
Da muss auf jeden Fall in Zukunft ein Entwicklungsprozess kommen. Dennoch würde ich ihn jetzt, klingt das natürlich alles sehr hart, die Kritik von uns, aber ich würde ihn da keineswegs jetzt so schlecht machen wollen, weil ich finde schon, dass er ein Top-Fahrer ist und der kann auch in Zukunft noch Top-Ergebnisse bringen. Einziges Manko, er muss ein bisschen seine Emotionen in den Griff kriegen und diese negativen Vibes, wie man so schön sagt, einfach in positive umwandeln und ein Top-Ergebnis erzielen. Das hat er bewiesen und das wird er noch beweisen.
Wie gesagt, wir gehen auch nur mit ihm so hart ins Gericht, weil wir eben viel von ihm erwarten, weil er eben letztes Jahr schon ein Ausrufezeichen gesetzt hat und man bei ihm vielleicht in den nächsten Jahren auch mal einen Weltmeisterkandidaten sieht. Vielleicht sollte
sich ja trotzdem Toto Wolff nochmal Gedanken drüber machen, was denn vom Team diesbezüglich kommt und vielleicht auslöst. Weil, wie ihr es richtig gesagt habt, letztes Jahr gab es auch Probleme mit den beiden Fahrern, konnten dem Druck nicht standhalten und wer weiß, was da intern passiert, aber vielleicht sollte Mercedes sich da selber auch mal fragen und sich vielleicht mit Ledger jetzt an den Tisch setzen. Was passt noch nicht? Was kann zu einer besseren Teamchemie, sage ich mal, führen? Und vielleicht kann man dadurch auch irgendwie den Druck rausnehmen, wenn das Team ihm zeigt, hier, wir geben dir Zeit. Klar, es geht am Ende um gute Platzierungen, aber wir geben dir die Zeit. Wir haben auf dich langfristig gesetzt und ja, vielleicht wäre das der richtige Ansatz. Ich bezweifle zwar, dass Toto hier unseren Podcast hören wird, aber Keith Ledger tut es ja und vielleicht wird er dann auch bei Mercedes diesen Vorschlag mal anbringen.
Wir hoffen es.
Ja, wollen wir mal aufs Podest schauen? Da haben wir ja kurz schon mal drüber gesprochen. In Bahrain hat er den ersten Platz geholt und jetzt in Vietnam, back-to-back, Pasquale D'Hubert konnte wieder den ersten Platz sichern, nachdem er von zwei gestartet ist. Aber da muss man auch sagen, mit den soften Reifen, die er als einziger aufgezogen hatte, wenn ich mich nicht ganz irre, hatte er da die beste Taktik? Was sagt ihr? Weil die Konkurrenz hat ja sich schon verpokert mit Medium. Manche haben sogar hart aufgezogen. Also da lief einiges nicht richtig, würde ich behaupten.
Ja, und natürlich, die Strecke ist natürlich eine Highspeed-Strecke mit den vielen Geraden und natürlich da hat die Ebert, der ja sowieso eine sehr starke Pace hat, da seine Chance direkt gewittert, ist auf den Soften losgefahren und konnte sich dann ja gleich in den ersten Runden deutlich vorwegsetzen, ist aus der DRS-Zone direkt rausgefahren und konnte dann natürlich das Rennen von
Ja,
vorn bestimmen.
und da sah auch, es sah natürlich so aus, Eklig wollte vielleicht mit dem Medium-Reifen undercutten, wollte ihn da im zweiten Stint, sagen wir mal, ja, einholen oder überholen. Aber da hat man gesehen, die Bär hatte dann schon zu viel Vorsprung und dementsprechend waren wahrscheinlich die soften Reifen am Anfang am besten. Und ja, für ihn war es dann ein relativ ungefährdeter erster Platz. Hat ihm noch mehr Selbstvertrauen gegeben und Eklig holt zum zweiten Mal hintereinander hinter die Ebert den zweiten Platz. Denkt ihr, der, naja, wie sagt man es, hadert er damit, dass er jetzt so, weil er ist ja selber, stellt den Anspruch an sich, er möchte ja auch Weltmeister werden. Jetzt ist er wieder Zweiter hinter die Ebert, zweites Mal in Folge. Geht da schon so ein kleiner Denkprozess
Also
im
in
Kopf
erster
los?
Linie denke ich das nicht. Wir sind jetzt beim vierten Rennen, was gefahren wurde. Und er hat eigentlich durchweg gute Ergebnisse gezeigt, bis sehr gute, würde ich fast sagen. Also meiner Meinung nach ist das erstmal an Ferrari auch ein Zeichen von ihm, dass sie auf das richtige Pferd gesetzt haben. Passt ja sehr gut der Spruch bei Ferrari. Und was dann später kommt und ob er dann wirklich auf Platz 1 noch schielt. Sollte er sich Zeit lassen dafür. Ich denke, wenn er erstmal so seine Rennen weiterfährt, dann kommt noch die Erfahrung weiter dazu. Und er hat an seiner Seite einfach den besten Fahrer, den es derzeit gibt. Und da sollte er sich nicht verrückt machen. Nochmal zu D'Hubert. In Vietnam natürlich eine super taktische Leistung. Da sieht man einfach, dass es mit dem Team passt, dass die Erfahrung da ist. So ein ungefährdeter Sieg, da tut innerhalb des Teams wahrscheinlich immer sehr gut. Und ich finde es, glaube ich, jetzt schon erschreckend, wenn man sieht, wie er die ersten Rennen fährt, was er für Platzierungen abliefert. Das war letzte Saison nicht so. Da hat er lange auf den ersten Sieg gewartet. Jetzt ist es innerhalb von vier Rennen schon der zweite gewesen in Vietnam. Und ich weiß nicht, ob man die Uhren danach schon stellen sollte, wann er vorzeitig den Titel holt. Warten wir es mal ab, aber derzeit ist es eigentlich ist er erschreckend gut, muss man so sagen.
Ja, muss ich euch zustimmen, aber mach mir da nicht so viele Gedanken drüber. Man hat letztes Jahr gesehen, dass er schlagbar ist. Vielleicht kommt wieder eine Durststrecke mitten in der Saison und Eklig ist nah dran. Eklig ist dran, Remy ist dran und wenn die diese Chancen nutzen, wenn die Ebert einen Fehler macht oder eben mal nicht über den vierten, fünften Platz herauskommt, werden die beiden Fahrer auf jeden Fall da sein und werden das spannend machen, die
Richtig,
WM.
und wir haben ja letzte Saison gesehen, die Saison ist unheimlich lang. Die Ebert war letzte Saison, glaube ich, 40 Punkte weg. Da haben ihn alle abgeschrieben und das soll jetzt nur als Beispiel, ne, rüberkommen. Und dann hat er innerhalb kurzer Zeit quasi diesen Rückstand schließen können. Also man sieht, in diesem Grid ist alles möglich und die Saison ist so lang, die verzeiht auch mal einen Fehler. Von daher denke ich, dass vor allem seine Konkurrenten auch immer weiter ihn da nichts schenken werden. Das ist ganz klar. Und da immer wieder auf ihre Chance wittern. Und die ist auf jeden Fall da, weil wir haben es gesehen, er ist schlagbar und er kann nicht jedes Rennen gewinnen. Und da ist natürlich dann der wichtige Punkt, da muss dann genau, die Konkurrenz da sein.
Intern gerade sollte jetzt ja auch Esroch Eklig einfach Ruhe bewahren. Er ist eigentlich nicht in der Rolle, wo er liefern muss. Der Druck liegt ja wirklich, auch wenn es schon zweimal zum Weltmeistertitel gereicht hat, da liegt immer noch bei Deber, der sich selber den Goat-Status verleihen will. Deswegen sollte er einfach ganz ruhig fahren, mit guten Ergebnissen immer im Nacken von ihm sein. Das ist das, was intern ablaufen sollte. Und für die Konkurrenten außerhalb des Ferrari-Teams, die können natürlich auch mit den jüngsten Geschehnissen hoffen, dass die beiden sich einfach durch ihre kleinen Spirenzchen, sage ich mal, die jetzt im Vorfeld laufen, auch weiter behadern werden, der ein oder andere vielleicht auch rausfliegen wird und dann wird ein Claude Remy, mittlerweile muss man ja auch sagen, ein Matt Eagle, die werden dann da sein und stehen ja auch in den Punkten gut hinter den beiden. Ja, und wenn sie weiter so machen, dann können sie da wirklich zur ernsten Gefahr werden. Also das sollte jetzt auch nicht so wirken, dass die Saison langweilig ist oder sowas, aber die Bär liefert aktuell. Das kann sich aber natürlich auch super schnell ändern und dann sollten die Konkurrenten da sein und das machen sie bis jetzt wirklich gut.
Ähnlich, du hast es gerade angesprochen, die Bär arbeitet an einem Goat-Status. In Vietnam hat auch schon an einem Goat-Status gearbeitet, Chuchu the Goat Mango. Der konnte da einen dritten Platz holen, hat nach einem durchwachsenen Qualifying nur einen sechsten Platz, da hat er nur einen sechsten Platz gemacht, konnte aber auf drei vorfahren und das war ein Zeichen von ihm.
Ja, wir haben gesagt, McLaren, wenn sie fokussiert sind, wenn sie aus dem Freudenhaus kommen, dann sind sie da.
Und hier waren sie wieder da, natürlich, also in Person von Chuchu Mango. Igor Igorsson konnte da mit einem 13. Platz leider nicht an die guten Leistungen im Vorfeld anschließen, hat auch nur einen 10. Platz im Qualifying geholt und ja, das war natürlich nicht das, was er sich erhofft hat, aber für McLaren, denke ich, ein weinendes und ein lachendes Auge, damit können genau, sie auf jeden Mango Fall arbeiten.
Natürlich in der Gesamtwertung etwas weiter hinten, trotzdem, er hat es gegen Ende der letzten Saison gezeigt, was er für gute Platzierungen zeigen belegen kann. Er muss einfach die Konstanz bekommen. Dann kann er sich wirklich auch hinter Deber und Esroch Eklig einreihen. Und bei ihm ist ja sowieso auch immer mit einem Podiumsplatz zu rechnen. Vielleicht kann er diese Saison die Konstanz weiter erhöhen und dann vielleicht wirklich den beiden gefährlich werden. Im Grunde genommen, wenn man jetzt so drüber redet, sieht man, man hat wirklich viele Fahrer, die Spitze irgendwie erreichen kann. Deber ist noch ein ganz kleines bisschen drüber, auch aufgrund der Erfahrung, die ihn keiner nehmen wird und die anderen auch erstmal erreichen müssen. Aber an sich kann es auch so spannend wie nie zuvor werden. Ist auf jeden Fall genial. Ich bin einfach gespannt, wie es weitergehen wird.
Und weil wir gerade bei McLaren sind, wir haben die Statistiken ja da, da können wir sie auch benutzen. McLaren, ganz wichtig zu erwähnen, ist hinter Ferrari, die 5-mal ein Podium holen konnten, mit Platz 2 mit 3 Podien. Also die zeigen, wie stark sie sind. Und mit denen müssen wir auf jeden Fall rechnen.
Eine Belohnung für McLaren, die weiter auf die beiden gesetzt haben. Es gab einen riesen Vertragspoker in den verschiedenen Teams, spektakuläre Transfers. McLaren hat von Anfang an gesagt, wir bleiben bei den beiden Jungs, wir setzen weiter auf die und die danken es aktuell. Man sieht einfach, dass das so viel bringt, wenn ein Team hinter den Fahrern steht und McLaren hat die ersten Züge für diese Leistungen am Ende der letzten Saison gelegt und wird jetzt schon damit belohnt. Eigentlich kann es nur noch besser werden.
Entschuldigung, falls es bei mir im Hintergrund kurz ein bisschen Gewürge ist. Mein Hund versucht gerade hier mich zu besteigen auf dem Sofa. Also nicht wundern, warum hier gerade immer mal ein bisschen kurz was laut im Hintergrund ist.
Ja, im House of Frost, da laufen die Uhren ein bisschen anders.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Was ist noch wichtig zu erwähnen? Was findet ihr?
Ja, also Vietnam, ich denke, wir haben viel erwähnt über die Strecke. So schön war es jetzt nicht. Und ich denke, da können wir gleich noch ein
Genau,
Stück
sind
weiter nach Osten
eigentlich auch
fahren
mehr
und
oder
sind
weniger
dann ja schon in
abgedriftet in
China.
allgemeine Themen. Zu Vietnam gab es wirklich nicht viel zu sagen. Abschließend die Iber 1, es roch eklig 2 und Chu Chu Platz 3 hatten wir irgendwie alles schon gesagt. Trotzdem nochmal fürs Protokoll zusammengefasst. Ansonsten ausbaufähige Strecke mit mehr negativen Punkten als positiven. Schnell ab nach China.
Ja, und in China, da hat es natürlich schon die ein oder andere Überraschung gegeben. Und es war für die Zuschauer natürlich endlich ein Rennen mit vielen Reibungspunkten, mit vielen Streitpunkten. Das wollen die Fans natürlich sehen. Und die Fahrer sagen ja auch immer, sie wollen eine Show bieten. Ich denke, hier in China ist ihnen das absolut gelungen.
Ja, also die Show hat auf jeden Fall die Hebert schon vorher geboten. Auf Twitter ging es dort schon heiß her zwischen den beiden Ferraris. Dann hat sich der Haas mit eingeschaltet. Es war wirklich,
Ja,
ja,
der Haas,
man
der
hat schon die Spannung
sowieso
vorm Rennen
auf
aufgebaut.
Twitter sehr aktiv ist, Claude Remy, und immer seinen Senf da zugibt, ob er das überall machen sollte, würde ich mal in Frage stellen, aber darum soll es gar nicht gehen. Von Die Iber sieht man hier ein ganz anderes Gesicht seit einigen Tagen. Er ist sehr aggressiv, sage ich mal, bei Twitter unterwegs, hat gegen seinen Teamkollegen gefeuert und auch gegen die Vier gegen die Formel 1, sage ich mal. Spektakulär. Und Jungs, woher kommt dieser Imagewandel von Die Iber, der vorher eigentlich, sowieso ist er das auch immer noch, wenn es um den Sport geht, aber gerade in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend war, eher auch auf Professionalität geachtet hat. Was ist das jetzt für ein Imagewandel?
Ja, also ich würde sagen, er hatte, was ich schon vor Australien gesagt habe, er hatte mit Claude Remy einen zweiten Fahrer, der definitiv wusste, dass er hier die zweite Geige im Team spielt. Hat sich dort auch nie von gesehen. Das ist eben mit einem Eklig anders. Wenn man ihn Eklig fragt, er würde, glaube ich, von Haus aus nicht sagen, dass er die zweite Position bei Ferrari besetzt. Haben wir vorhin schon groß drüber gesprochen, aber. Ja, ich glaube, da versucht er dann schon auch
Also
zu zeigen, dass er hier
würdet ihr sagen,
ja,
es
die
ist
Eier hat.
was Grundlegendes oder es geht hier wirklich in erster Linie um es roch eklig, der das Ganze heraufbeschworen hat, würde ich mal sagen.
Nein, ich glaube, das war vielleicht am Anfang in eher als internes Problem und jetzt hat eben
Scherz.
die Iber trägt eben ein bisschen weiter nach außen. Ja, und wie gesagt, lässt jetzt eben der Formel 1-Welt teilhaben, wie gut er ist, gerade in diesen Ergebnissen, die er jetzt geholt hat. Er darf es ja. Also er kann sich hinstellen, kann sowas
Ich
machen. Ich
wollte es
meine,
gerade
wer will es ihm
sagen.
denn verübeln? Er ist mehrmaliger
Ja,
Weltmeister,
wer kann
führt
sich's
die
erlauben, wenn nicht
Tabellenspitze
er?
an.
Jens, was
Also es
denkst du denn
ist.
dazu?
Ich persönlich sehe den Imagewandel, man erkennt es ja wirklich, er versucht da. Oder er schießt ja jetzt offensichtlich gegen die Konkurrenten. Nach China hat er ganz extrem gegen Xiander Schisch
Korrekt.
geschossen. Es roch eklig war auch schon im Fadenkreuz. Also der versucht da jetzt die Konkurrenz nicht nur auf dem Feld zu demoralisieren, im Rennen zu demoralisieren, sondern er versucht auch mit, naja, mit jetzt Psychospielchen in den Kopf der Gegner zu kommen. Und ich denke, dass er versucht damit so ein bisschen sein Spektrum zu erweitern. Kann man das so nennen? Und will einfach auch ein bisschen zementieren, dass er
Kann
wahrscheinlich
man
der Beste
vielleicht so
ist in der
sagen,
Formel 1.
und so, wenn es als Psychospielchen gedacht ist, dann ist das schön und gut. Aber ein Stück weit schürt er sich da ja auch seine eigenen Feinde. Und wenn auf einmal jeder auf der Rennstrecke nur einen Die Iber schlagen will und dann früher oder später der eine oder andere hat das im Repertoire auch zu unfairen Mitteln greift, ich will keine Namen nennen, aber dann ist das doch super gefährlich für ihn, weil die Motivation der anderen Fahrer geht ja dann ins Unermessliche, wenn ihn auf einmal jeder schlagen will und das für jeden der Ansatz ist.
Das stimmt natürlich.
Ja, ich möchte mal kurz eingreifen. Ich möchte mal sagen, vielleicht ist es auch eine, naja, ich würde es jetzt nicht vielleicht Motivation nennen, aber ein Ansporn. Gerade das Duell mit Ziander, was es letztes Jahr ja öfter gab auf der Strecke, dieses Jahr gab es das ja noch nicht einmal. Vielleicht ist das auch ein Ansporn für ihn, dass er Ziander ein bisschen Peace sagen möchte, dass der dann eben doch noch ein bisschen bessere Leistungen bringt, dass der dann in den Niederlanden, was ja dann das nächste Rennen ist, vielleicht da dann mal eine ordentliche Performance abliefert und die Ebert auch
Würde
mal
mich
wieder ärgert.
tatsächlich nicht wundern.
Vielleicht will
Ist
er
ein
das
guter
ja auch
Ansatz, wenn er
ein längeres
sagt, ich
Rennen.
will eigentlich immer noch besser werden und wenn die Konkurrenz nicht mitmacht, wie soll das dann verstanden gehen, dass er die Konkurrenten anstachelt, um selber noch bessere Leistungen zu zeigen? Wäre ihm auf jeden Fall zuzutrauen, die Ebert. Auf alle Fälle macht es trotzdem die gesamte Formel 1 nochmal viel interessanter. Und ist eine Entwicklung, die ich ehrlich gesagt gern mit anschaue.
Richtig, ich denke, für die Zuschauer und für den Fan ist das natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Sache, wenn man neben dem Cockpit auch schon so ein bisschen die Rivalitäten spürt. Und ich denke, er möchte auch einfach ein Statement setzen und zeigen, hier, er hat jetzt dreimal einen Weltmeistertitel geholt, aber ist noch lange nicht satt. Ich denke, die Konkurrenz hat vielleicht im Vorfeld gedacht, ja, da ist jetzt, kommt vielleicht ein bisschen der Schlendrian rein, der dreimal schon Weltmeister geworden und jetzt ist er vielleicht nicht mehr so hungrig. Vielleicht möchte er da einfach ein Zeichen setzen und zementieren oder nicht zementieren, zeigen, dass er noch immer den Hunger hat und dass er noch immer
Wirklich interessante
Rennen
Ansätze,
gewinnen
muss ich
möchte.
sagen. Ja.
Also motivieren konnte er auf jeden Fall Ezra Eklig vorm Rennen, denn der hat sich dann das, was Red Bull in Bahrain gemacht hat, hat er sich zu Herzen genommen. Im Rennen dann mit der schwierigen Aktion zieht er rechts in der Kurve vorbei, schneidet die und ja, prallt dann frontal in die
Ja.
Ebert, was ihn den Sieg gekostet hat. Das
Ja,
würde ich mich
und
mal
wenn
weit aus
man die
dem Fenster lehnen und
Vergangenheit
sagen, den hätte er sonst nämlich auch in China
sieht
geholt.
und dann mal sich die Kommunikation anschaut zwischen den beiden, es roch eklig direkt mit der Entschuldigung, er sieht da den Fehler ein, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass der nächste Eklat wieder im Hause steht, aber die Hebert super sportlich, hat gar kein großes Heckmeck draus gemacht, hat natürlich erkannt, dass er da einen riesen Fehler gemacht hat, es roch eklig. Aber war da ganz besonnen, sehr starke Reaktion hat man, auch wenn die beiden in anderen Lagern waren, in der letzten Saison ganz anders gesehen. Wirklich gute Reaktion hier von die Bär, die der ein oder andere sich auch mal zu Herzen nehmen sollte, wenn man an letzte oder vergangene Aktionen denkt.
Ja, ich denke, da hat er dann auch noch mal gezeigt, dass trotz seiner ganzen Psychospielchen und Provokationen er trotzdem noch ein Sportsmann durch und durch ist. Und er hat ja auch, wenn ich mich nicht ganz irre, den Funkspruch hat man gehört, müsste man gehört haben. Er hat gesagt, alles gut, ist nicht so schlimm oder in die Richtung ging es. Da ist es auf jeden Fall die Situation. Hätte es hergegeben, dass es die Stimmung überkocht. Aber beide haben es ganz gut gehandhabt. Die Bär ist damit professionell umgegangen, hat sich gesagt, okay, dann muss ich jetzt schneller fahren, um ein Top-Ergebnis rauszuholen. Das hat er hingekriegt, zweiten Platz geholt. Für Esroch Eklig ist es leider nur der vierte Platz geworden. Der hat sich wahrscheinlich selber damit noch mehr aus der Bahn gebracht als die Bär. Und ja, also es war wieder für Fans natürlich eine super Sache, für Ferrari. Die
Und
werden das am
Jens,
Kommandostand
das
nicht so
sind
gern
doch die
gesehen
großen
haben.
Sportsmänner auch. Denk an einen McGregor oder denk vielleicht auch an einen Ibrahimovic. Es gibt super viele Beispiele. Alle sind sie außerhalb des Feldes oder des Ringes große Leute im Trash-Talk. Aber wenn es um das Sportliche geht, dann sind sie alle faire Sportsmänner und zeigen auch in schweren Zeiten Anerkennung für die Gegner. Und genau das ist meiner Meinung nach, was DBR hier gezeigt hat und gehört einfach dazu für einen, der hier Weltmeistertitel um Weltmeistertitel einheimst.
Und extrem viel, wie hast du es gerade genannt? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Extrem viel Zuspruch für die Konkurrenz gab es natürlich auch für Igor Igorson, der einen Platz 3 geholt hat. Der hat auch von Diebert noch ein paar positive Worte nach dem Rennen mit auf den Weg bekommen. Und der hat wieder nach einer schlechten Performance in Vietnam, hat er sich gefangen, nach dem Besuch im Freudenhaus, völlig fokussiert, ins Cockpit gesetzt und den dritten Platz geholt. Wichtig für McLaren und nächstes Statement.
Ja, wenn wir bei dem einen McLaren gerade sind, muss man loben, Igor Igorson, wieder überragendes Rennen. Aber was eben McLaren nicht kann, sind beide Fahrer, dass sie beide ein gleich gutes Ergebnis abrufen. Nein, da hatte wieder Chuchu Mango den Aussetzer im Q1, will dort eine Kurve mit Vollgas fahren, rutscht dort weg und presst das Auto dann in die Bande. Musste dann eben von Platz 15 starten, hat am Ende für einen 7. Platz gereicht. Aber eben auch profitiert davon, dass fast das halbe Fahrerfeld mit einem vorzeitigen Start, was wir so auch noch nie erlebt haben, die Strafe durch
Richtig. Den Bock nehmen muss. Und wenn wir die vergangenen Statistiken anschauen oder die Statistiken der Rennen, dann sieht man, die beiden wechseln sich quasi ab mit einem guten Ergebnis. Und das ist noch so ihr Manko, unter anderem auch von Mango, dass dort abwechselnd die guten Platzierungen eingefahren werden. Wenn, wie du jetzt sagst, sie es noch hinkriegen, mal beide vielleicht sogar in die Top 3 kriegen, dann wäre das nochmal ein Schritt, ein nächster Schritt. Und das können sie sich, denke ich, auch für die kommenden Rennen auf die Fahne schreiben, dass sie da ein Top-Ergebnis zusammen erzielen.
Ja, Juju Mango ist ja sowieso ein großer Fan von Sanford, wie man jetzt in den letzten Interviews mitbekommen hat. Er wäre ja jetzt auch dementsprechend wieder dran mit einer guten Leistung in Sanford. Igor Igorson, wir hoffen natürlich, dass er auch die Leistung dort bringt und dass dann vielleicht das doppelte Podium für den McLaren rausspringt, wäre auch gut fürs Team. Gab es auch in den letzten Saisons noch nicht
das beide auf den Das gab es noch nicht.
Trotzdem muss man ja noch mal festhalten, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Chuchu Mango trotz schlechten Quali-Platz hat dann eine ziemlich gute Leistung auf der Strecke gezeigt und wurde aber 2 oder 3 Mal, wenn ich mich nicht täusche, von Ziehander dort auf der Strecke hart rangenommen, möchte ich mal sagen. Die Bilder sind ja jetzt in den Highlights überall zu sehen, aber das Thema hat man ja prinzipiell schon. Das ist wieder diese Fahrweise, die derzeit wirklich nicht schön zu sehen ist. Fährt da 2 Mal in der Haarnadelkurve inne Chuchu rein. Sieht man nicht gern. Und
Wo jeder weiß, dass man die Kurve außen nehmen muss und da, dass der Denkprozess nicht bis jetzt, wie wir es schon so oft gesagt haben, nicht vorhanden ist, schade. Aber umso krasser zu sehen, dass dort Chuchu Mango quasi ein vielleicht besseres Ergebnis genommen wird durch die Fahrlässigkeit anderer Fahrer.
Wenn man sich die Strecke, vielleicht kurz noch, Rainer, wenn man sich die Strecke anschaut, dann kommt direkt nach der Haarnadelkurve eine lange Gerade und dann die Startziel, die auch langgezogen ist. Da hätte er sich Chuchu schön zurechtlegen können. Ich weiß nicht, warum er das da nicht macht. Er will das dann auf Biegen und Brechen. Im Endeffekt hat es ja für ihn gereicht. Aber er hat wieder ein paar Minuspunkte bei den Fans gesammelt, weil diese Art und Weise zu fahren nicht gut ankommt. Aber um das Ganze vielleicht doch nochmal auf den positiven Fokus zu lenken, wo wir bei Red Bull sind. Und jetzt haben wir viel über China gesprochen, aber die Sensation schlechthin, die haben wir noch nicht angesprochen, Matt Eagle.
Wow, krasse Performance, muss man einfach so sagen. Der hat natürlich von den Fehlern von Ferrari ein bisschen profitieren können, aber dann musst du auch erstmal so souverän so einen Vorsprung rausfahren. Das waren, glaube ich, zwischenzeitlich 28 Sekunden da auf die Hebert. Da gab es keinerlei Zweifel, dass er den Sieg holt, auch nicht mit dem Boxenstopp. Eagle zeigt, wie toll seine Entwicklung der letzten Wochen, Monate verlaufen ist und holt sich völlig zu Recht seinen ersten Sieg. Und er hat ja auch selber gesagt, klar ist er stolz, wie viel er eigentlich geübt hat. Und auch daran sieht man, der identifiziert sich damit, der geht rein in das Cockpit, der setzt sich, der betreibt, der macht Überstunden, um für den Erfolg, um den Erfolg zu kriegen. Und das ist, denke ich, eine Charaktereigenschaft, die sollten sich viele mit auf die Fahne schreiben und viele annehmen, weil das ist vorbildlich und wurde jetzt in China aus seiner Sicht natürlich endlich belohnt.
Ja.
Richtig.
Ja, mehr kann ich da auch nicht dazu sagen. Ich bin sehr, sehr erstaunt gewesen. Auch schon das Qualifying, wo er auf
Platz 2 super Zeit ist,
wo er sich zwischen die Ferraris setzen konnte.
Das war wirklich.
Und dann das Rennen mit so einem Fehler der Ferraris, dass er das dann trotzdem so souverän holt. Da kann man bloß sagen, Hut ab. Und jetzt muss ich mich auch entschuldigen für das, was ich letztes Jahr gesagt habe zu seinem Wechsel zu Red Bull, dass er vielleicht zu zeitig kam. Aber was er hier in den ersten vier Rennen gezeigt hat, das gehört zu einem Top-Team. Und ja, also da ist er auf jeden Fall richtig aufgehoben.
Er hat wirklich es geschafft, alle Kritiker Lügen zu strafen. Das hat er hiermit geschafft. Er hat jetzt diesen Sieg, den nimmt ihn keiner mehr. Den hat er sich verdient. Und das ist auch eine Sache, er hat da eine gewisse Art von Killerinstinkt entwickelt. Er fliegt da so ein bisschen unterm Radar mit soliden Leistungen oder guten Leistungen und ist dann aber, was wir vorhin gesagt haben, was so wichtig ist für die Konkurrenz von Hebert, dann bei einem Fehler da und kann den bestrafen und holt den Sieg. Das ist auch ein bisschen Killerinstinkt, den er da entwickelt hat.
Ja, vielleicht ist das, was ihm damals bei Toro Rosso noch gefehlt hat. Vielleicht bringt das Red Bull mit. Man hat gesehen, das hatte Shish ja die letzten Jahre auch, dass er dort wusste, jetzt ab diesem Punkt zählt's. Und ich glaube schon, dass das das Team Red Bull mitbringt. Und natürlich, das ist natürlich auch eine mentale Entwicklung,
definitiv,
die er da gemacht hat.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, genau, den er sich jetzt mit dem Sieg abgerundet hat.
Tiefpunkt in den USA, in Texas. Und hat sich seitdem eigentlich stetig nach oben gearbeitet, hatte keinen guten Ruf im Fahrerlager aufgrund dieser Äußerungen, die da auch um diesen Zeitpunkt kamen, sage ich mal. In Spa ging es ja auch los, dann das Tief in Austin und hat sich aber wieder aus diesem Sumpf herausgearbeitet und erlebt jetzt seinen vorerst größten Höhepunkt, sage ich mal. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein Fahrer mehr, der Druck auf die Bär ausüben kann und sich vielleicht in seinen Kopf ein bisschen spielt.
Apropos gespannt, wie es weitergeht. Jungs, China können wir eigentlich fast abhaken, sage ich mal. Ganz kurze Vorschau auf Sandford. Wir kennen nicht viel von der Strecke. Was sagt ihr?
Ja, also ich muss sagen, es ist... es wird viel mit Steilkurven dort gearbeitet. Ist jetzt auch nicht einer meiner Lieblingstracks vom Layout her, bietet wenig Überholmöglichkeiten. Ist eine Strecke, vor der man sich fürchten sollte, wenn die Red Bulls hinter einem sind, weil da könnte es wirklich passieren, dass es da zu einem Unfall kommt. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was die Fahrer dort machen. Ist ja auch eine Strecke, die wirklich jetzt für viele das erste Mal wirklich dabei ist. So alt ist niemand da, dass er das vorher schon gefahren ist. Bin dort wirklich gespannt. Hoffe, dass Juju da ein starkes Ergebnis holen kann, weil das ist ja wirklich sein Lieblingstrack.
Ich finde die Strecke vom Design her trotzdem sehr spektakulär und für Zuschauer sicherlich interessant zu sehen. Was aber wirklich der größte Knackpunkt ist, es gibt kaum Möglichkeiten zu überholen. Und wenn das jemand vorhat, dann liegt es nahe, dass ein Unfall passiert. Dementsprechend kann es trotzdem spektakulär werden, das Rennen, aber für die Fahrer unheimlich schwierig und ich glaube, die Strecke hat auch innerhalb des Fahrerlagers keinen so guten Ruf. Viele sind unerfahren mit der Strecke, ist trotzdem, wie schon gesagt, für Zuschauer eine spannende Sache, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Die Fahrer werden auf jeden Fall starke Nerven brauchen.
Und vor allem werden sie starke Nerven brauchen im Qualifying, weil dort setzen sie sich den Grundstein für ein gutes Rennen, weil wie wir bereits sagen, du kannst kaum überholen in Sandford. Und da ist es wichtig, eine Top-Platzierung zu holen. Da muss jeder 100% fokussiert sein. Und ich bin wirklich extrem gespannt, was das für ein Rennen wird. Und ich rechne wirklich mit einem Highlight-Rennen wieder. Das Layout gibt es einfach her. Und wie wir es jetzt bereits ein paar Mal gesagt haben, da kann es einen Crash geben beim Überholen. Die Strecke, die hat wieder so eine gewisse Aura an sich. Die ist spannend, aber natürlich, wie wir es auch gesagt haben, nicht so beliebt im Fahrerlager.
Ja, ich würde sagen, damit schließen wir die erste Folge der zweiten Staffel ab. Haben unseren Ausblick gemacht, haben alle Rennen durchgeschaut und ja, es war mir eine große Freude mit euch beiden. Ihr habt das wirklich Rainer. Sehr gut gemacht.
Danke zunächst. Aber vielleicht mal kurz,
ich freue mich wirklich auf die nächste Folge mit euch.
Und kenne ja auch die guten Gepflogenheiten. Wollen wir vielleicht doch, jetzt haben wir über 4 Rennen gesprochen, nochmal zusammengefasst, jeder kurz und knackig sagen, was so der Top und der Flop dieser vergangenen 4 Rennen für uns war. Wäre das eine Idee?
Können wir machen. Klar. Jens, beginnst du?
Ja, top, definitiv die Performance von Claude Remy im neuen Haas. Das ist ganz einfach für mich. Und Flop, natürlich die Performance von Xander Schiech im Red Bull.
Ja, top, Flat. Erschreckend zu sehen. Ich bitte aber dich, auch darfst. Jetzt zum Saisonstart kann die Bär auf einmal liefern. 2 der 4 Rennen in einem Rennen in China, Platz 2. Ist aktuell der Fahrer, wie es so oft ist, der Stunde und deshalb für mich der Top-Fahrer. Und beim Flop, da kann ich Jens nur bestätigen, ist für mich Xander, der leider mit schlechten Fahrerleistungen und waghalsigen Manövern nicht nur sich, sondern auch seine Mitfahrer ins Abseits schießt. Und das finde ich nicht gut. Da muss ich was tun. Da muss er jetzt auch die Erfahrung aus 3 Jahren Formel 1 langsam mal mit reinbringen. Und deswegen ist das mein Flop-Punkt der ersten 4 Rennen.
Ja, für mich auch dann ganz klar der Flop. Da gehe ich mit euch mit. Das geht nicht an Xander vorbei. Die ersten 4 Rennen sprechen da für sich. Top für mich bisher, die Leistung von Matt Eagle hat bisher in den 4 Rennen gezeigt, dass er dort zu einem Top-Team gehört, dass er ein Top-Fahrer sein kann. Und ja, also ich bin gespannt, was er die nächsten Rennen so zeigt.
Das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich riesig auf die kommenden Rennen, auf die kommenden Podcasts freue ich mich natürlich umso mehr. Und deshalb können wir auf jeden Fall gespannt sein.
Dann bedanke ich mich bei euch. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wir hören uns. Auf Wiedersehen.